Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo in die Runde. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Bevor wir loslegen, möchte ich uns nochmal bedanken bei unseren Zuhörern und den Abonnenten. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung und wir haben festgestellt, dass viele uns zwar hören, aber nicht abonnieren. Hinterlasst doch gerne ein Abo. Kostet euch nichts, bringt uns weiter und unterstützt uns bei unserem kleinen, feinen Kanalaufbau. Also vielen lieben Dank, das wäre ganz toll, wenn ihr das tun würdet.
Und ergänzen möchte ich, lasst auch gerne bei Gelegenheit, da wo es möglich ist, einen Kommentar da. Auch der hilft uns weiter.
Genau. Oder teilt, liked, subscribed. Also wir freuen uns über jede Form der Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank.
Auch von mir.
Jan, wir wollen uns hier heute mit einer Generation beschäftigen, die gerade deutlich kritisiert wird, und zwar sogenannte Gen Z. Das heißt, die jungen Leute zwischen, soweit ich das weiß, 1995, 2005 Geborenen, die in den Arbeitsmarkt einkehren sollen und die also in dem Ruf stehen, dass sie nicht arbeiten wollen, dass sie nicht belastbar sind, dass sie nur ihre Freizeit denken, die verhandeln Arbeitsverträge, wo schon die Benefits ausgehandelt werden, bevor überhaupt der erste Handschlag gemacht wurde. Wie nimmst du das wahr?
Also natürlich nehme ich wahr, was in den Medien über die Gen Z geschrieben wird. Und da stehen einem ja durchaus die Haare zu Berge. Ich erlaube mir eine kleine Medienkritik an der Stelle. Der alte Spruch, nur eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht, greift da vielleicht auch. Also die negative Schlagzeile bringt eine gewisse Leserschaft oder eine gewisse Konsumentenschaft. Insofern sind das natürlich auch Verlockungen, dann so zu schreiben. Ich nehme wahr, erst einmal so in der persönlichen Begegnung mit dieser Altersspanne der zwischen 1995 und 2005 Geborenen, ja, die wissen schon auch um ihre Position in der Gesellschaft. Das muss man klar sagen.
Was meinst du damit?
Naja, also es sind ja relativ geburtenschwache Jahrgänge, wenn ich das einmal so sagen darf. Also viele Geburten, verhältnismäßig viele Geburten hat es ja in dieser Zeit nicht unbedingt gegeben. Und dementsprechend merkt man das natürlich auch an Arbeitgeberseite, wenn Arbeitgeber unterschiedlicher Größe, das kann der kleine Handwerksbetrieb sein, der Mittelständler oder der Großindustrie, sag ich mal, direkt an Schulen gehen und sagt, so, wir werben euch jetzt quasi nach dem Schulabschluss direkt ab, macht bei uns eine Ausbildung, ein duales Studium oder was auch immer. Das bekommt so eine Generation natürlich mit und dementsprechend wissen sie auch, wie wertvoll sie sind. Und das beeinflusst natürlich auch in gewisser Weise das Denken. Und ja, im Sinne von Angebot und Nachfrage, der Preis einer solchen Arbeitskraft, auch als Auszubildender zum Beispiel, steigt auf diese Art und Weise natürlich.
Gleichzeitig ist Gen Z für mich aber auch eine Generation zusammen mit der nachfolgenden Gen Alpha, die enormen Herausforderungen ausgesetzt sind. Also den Herausforderungen war unsere Generation nicht ausgesetzt, die Generation unserer Eltern nicht. Und da stelle ich schon fest, Stichwort Rentenpaket 2, also der Generationenvertrag, der sich in der Form vielleicht nicht mehr aufrechterhalten lässt. Die Zukunftsperspektiven, wir haben jetzt Krieg in Europa, so das heißt, diese Generation ist ja auch enormen Unsicherheiten ausgesetzt.
Also auch das nehme ich wahr, also sowohl Gen Z als auch Gen Alpha sind, ich möchte fast sagen, mit der Geburt ja schon gewissen Herausforderungen ausgesetzt. Ja, also da wird so ein kleines Kind geboren und die Mütter sind im Grunde genommen vollgestopft mit Informationen, das Kind nah am Körper zu tragen, so und so zu ernähren, so und so zu umsorgen, die Väter in gleicher Art und Weise. Und dann kommt so ein kleines Würmchen im Grunde genommen in die Krippe, in die Kindertagesstätte, in den Kindergarten, wie auch immer, und bekommt im Grunde genommen einen Kulturschock, also die ganz enge Bindung an die Eltern muss jetzt, sagen wir mal, umerzogen werden, wenn ich das vielleicht ein bisschen fachwortfremd auch einmal so ausdrücken darf. Und dann geht es weiter in der Schule, wo wieder neue Sozialfertigkeiten gelernt werden müssen. Das Ganze wird in der Regel von Frauen zum Beispiel begleitet. Also schwerpunktmäßig haben wir Erzieherinnen in den Kindertagesstätten oder Lehrerinnen in der Grundschule. Ist erfreulich, wenn da Männer dazwischen sind, aber ich nehme auch wahr, dass gerade die Jungs das zum Beispiel aufsaugen. Und ich glaube schon, dass das auch schon ja, gewisse Ursachen hat, die das Denken und das Empfinden, sag ich mal, und dementsprechend auch das Verhalten beeinflusst. Und dann kommt das, was, sag ich mal, in der Politik von außen noch einmal auf diese Generation dann in späteren Lebensjahren einwirkt, hinzu. Hm. Also der enorme Bedarf an Arbeitskräften. Ja, wir haben ja keinen Fachkräftemangel mehr in unserer Gesellschaft, sondern einen Arbeitskräftemangel. Das wirkt alles auf diese ein. Hm. Dazu kommt dann auch noch, dann zum Beispiel in der Schullaufbahn, nämlich das war schon auch ein gewisser Leistungsdruck. Ja, zunächst einmal, davon sind wir Gott sei Dank in Niedersachsen abgerückt, G8, also ja, ja, das Abitur nach dem 12. Schuljahr zu machen. Da sind wir wieder hingerückt zu G9, also das Abitur mit dem 13. Schuljahr zu machen. Also da ist schon Druck, der von der Wirtschaft gefordert wird. Wir brauchen schnell die Kräfte auf dem Arbeitsmarkt. Also von allen Seiten muss da geliefert werden und das ist gar nicht so einfach. Und dann kommt das Freizeitverhalten auch noch dazu. Ja, also Kinder müssen ein Instrument lernen oder reiten und voltigieren oder Fußball spielen, Volleyball, Handball oder was auch immer es da gibt. Immer wird sehr stark klar Leistung abgefordert. Das ist etwas, glaube ich, was diese Generation, das hat vielleicht auch schon früher eingesetzt, ziemlich herausfordert. Das kenne ich aus meiner Kindheit und Jugend nicht unbedingt. Bei uns war freies Spielen, sag ich mal, hat einen ganz anderen Stellenwert, als das heute der Fall ist. Wir sind im Wald gegangen und hatten vielleicht noch mal eine Messdienergruppe oder irgendwie eine Jugendgruppe, im städtische Jugendarbeit oder wie auch immer. Mhm. Das ist heute wesentlich anders geworden.
Ja, wir hatten Freizeit im wahrsten Sinne des Wortes. Und ganz heute genau. Ist diese freie Zeit auch wieder durchorganisiert mit Hobbys, mit irgendwelchen Zusatzgeschichten, die gemacht werden müssen, sei es Logopädie, sei es Ergotherapie. Also das heißt, da passiert ja eine ganze Menge, was in der freien Zeit dieser Kinder passiert.
Genau, die Außeneinflüsse auf das Kind wollen das Richtige für das Kind und überfrachten dieses Wollen des Richtigen für das Kind enorm. Da ist so viel drin, ich finde das fast beängstigend.
Ja, gleichzeitig finde ich es auch ein bisschen schwierig. Also ich stelle das oft fest, wenn Kinder gefragt werden, was möchtest du denn? Also man hat so das Gefühl, das Kind ist schon sehr früh mit sich konfrontiert, mit seinen eigenen Bedürfnissen. Also für das Kind wird sehr wenig entschieden. Dadurch entscheidet es viel selber. Und wie hat eine Kollegin von mir mal so nett gesagt, am Schluss hat man 24 Universen im Klassenzimmer sitzen, aus denen man eine Gemeinschaft bilden muss. Das heißt, ich habe schon den Eindruck auch, dass diese Selbstwahrnehmung und diese Persönlichkeitsentwicklung so im Fokus steht, dass dieser gemeinsame Gedanke auch ein bisschen zurückgestellt ist.
Du meinst also, Dinge gemeinsam zu machen, in einer Gruppe zusammen zu sein und zum Beispiel als Kind zu spielen, oder wie verstehe ich das?
Ja, mir geht es auch darum, dass die Vorbildfunktionen dann fehlen. Also wenn ich seit frühester Kindheit auf mich gestellt bin und nach meinen Bedürfnissen gehe, nach meinen Wünschen, nach meinen Bedürfnissen, habe ich ja ein Problem, weil ich den Fokus auf mich selbst gelegt habe und nicht auf das Außen. Und wenn ich dann noch eine, sage ich jetzt mal, ältere Generation habe, zum Beispiel an Politikern, die eine Vorbildfunktion übernehmen sollten, aber in dem Jugendwahn verfallen sind und genauso durch TikTok hüpfen, wie eben der 17-Jährige, fehlt ja dieser Generation auch eine Orientierung, eine Vorbildfunktion. Wenn Politiker dir suggerieren, ich bin genauso cool wie du, ich bin genauso hip wie du, ich bin genauso einer von dir, obwohl ich 30, 40 Jahre älter bin, dann stimmt doch was nicht.
Ja, das ist, glaube ich, eine Herausforderung insgesamt. Also wir haben eine gewisse, ja, Infantilisierung unserer Gesellschaft, ja, oder ihrer Akteure. Mhm. Also ein, sagen wir mal, kindlich werden dieser, um sich dann irgendwie, ja, zu positionieren oder überhaupt wahrgenommen zu werden. Das halte ich auch für durchaus problematisch, weil Menschen, und ich glaube, das ist nicht auf die Gen Z oder Gen Alpha begrenzt, Menschen brauchen ernstzunehmende, ernstnehmbare Vorbilder und nicht unbedingt, ich sage es ein bisschen despektierlich, irgendwelche Kasperköpfe, also die sich da anbiedern auf TikTok oder anderen sozialen Netzwerken, das geht so nicht.
Nein, Jugendliche müssen sich auch reiben können an Vorbildern. Man muss sich auch an Vorbildern abarbeiten können. Da muss eine gewisse Stabilität da sein, dass also ein 15-Jähriger sich auch mal austoben darf, dich auch mal mit dir verbal auseinandersetzen darf. Das muss alles gegeben sein. Aber wenn ich natürlich selber in diesem Jugendtrip oder in diesem Jugendverständnis drin bin, wird es schwierig für einen Jugendlichen, da noch eine Distanz zu sehen und eine Differenz zu sehen. Und dann beschwert man sich über fehlende Autorität, fehlenden Respekt.
Das ist eine Facette. Mhm. Ich sehe auch, dass also zum Beispiel im Social-Media-Bereich der schnelle Konsum von Bildern oder kurzen Clips, wie auch immer, dafür sorgt, dass inhaltsgewichtige Aussagen, Sachverhalte, Themen im Grunde genommen sehr flach gemacht werden. Und ich habe immer ein Problem damit, wenn Politik simpel und einfach dargestellt wird. Das ist sie nämlich in der Regel nicht. Und da müssen wir, glaube ich, sehr aufpassen.
Die Aufgaben, die auf diese Generation hinzukommen, sind sehr komplex. Die lassen sich nicht einfach lösen.
So ist es. Also die Gen Z wird ja eines Tages die Generation sein, die in Führungsrollen sitzen wird. Mhm. Da wollen wir uns ja mal nichts vormachen. Also da wird jemand eine Ausbildung machen und sich weiterbilden zum Meister, zum Techniker, vielleicht ein Studium draufsetzen. Mhm. Da wird jemand in einem Stadtrat sitzen oder Lehrer werden und dann irgendwie eine koordinierende Aufgabe an einer Schule übernehmen. Schulleiter werden vielleicht sogar oder was auch immer dann da kommt. Oder man wird Prokurist bei irgendeiner Bank oder so etwas, ja. Und dann ist es schon, glaube ich, enorm wichtig, relativ frühzeitig auch sich damit auseinanderzusetzen, dass Themenverhalte komplex sind. Ich nehme allerdings auch wahr, um jetzt hier in dieser kleinen Unterhaltung, die wir hier führen, keine Schräglage reinzubringen, dass es eine ganze Menge Personen gibt, die der Gen Z angehören, die das für sich auch durchaus klar erkannt haben.
Also und die das auch einfordern wieder. Also die das auch von uns als ältere Gesellschaft auch wieder einfordern. Hey, ihr müsst uns noch einen Weg zeigen. Ihr müsst uns noch eine Perspektive bieten. Ihr könnt euch nicht ausklinken und uns die ganze Verantwortung überlassen.
Auch das merke ich seit in etwa 2 Jahren, wenn ich mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen zusammen bin. Es wird wieder im guten Sinne ein Stückchen konservativer, fordernder, nicht in dem Sinne, dass man sich dieser Generation anbiedert, sondern dass gesagt wird, so, welche sind denn die Inhalte und welches Benehmen muss ich an den Tag legen, um einigermaßen erfolgreich zu sein? Denn diese Generation nimmt ja auch wahr, was an Themen auf sie zukommt. Mhm. Und wir werden in unserer Gesellschaft eine laufende Wirtschaft brauchen mit Personen, die eine laufende Wirtschaft auch erhalten können, in Gang setzen können, vorantreiben können. Das hat diese Generation durchaus wahrgenommen. Wenn ich mit Jugendlichen zusammen bin, die zum Beispiel in einem Politikleistungskurs eines Gymnasiums sind oder so, da stelle ich schon fest, dass es da eine ganze Menge cleverer Köpfe gibt.
Na, absolut. Ich möchte auch nicht so auf diesem Gen Z-Bashing rumreiten, sondern ich würde mit dir gerne viel mehr heute mal einen Blick drauf werfen. Woher kommt das eigentlich? Also diese Generation ist ja nicht vom Himmel geplumpst, sondern da gab es ja Vorläufer, die auch in deiner und mein, also in unserer Generation zu suchen sind, in der Generation unserer Eltern. Und wenn ich mich zurückerinnere, glaube ich, dass das ein bisschen auch im Zusammenhang hängt mit dem Aufstieg der linken, linksliberalen Wertvorstellungen. Davor hatten wir ja in den 50er Jahren sehr spießiges, ein sehr bürgerliches Ambiente, eine sehr bürgerliche Gesellschaft. Das hat sich dann ein bisschen weiter nach links entwickelt, was ich auch gut fand. Also ich bin sehr wohl in dieser Generation beheimatet gewesen, wo Joschka Fischer dann im Landtag in Hessen mit Turnschuhen aufgelaufen ist. Also ich habe das sehr gefeiert und bin dann auch durch Daniel Cohn-Bendit sehr verblieben in dieser, sage ich mal, in diesem Milieu, anders als du.
Genau, da unterscheiden wir uns sehr.
Da unterscheiden wir uns komplett. So, das heißt, das ist alles dieser Freiheitsgedanke, dieser Persönlichkeitsentfaltungsgedanke ist meiner Persönlichkeit, meinem Wesen sehr vertraut. Trotzdem muss ich feststellen, irgendwas ist doch gekippt. Und ich habe bei meinen Recherchen etwas gefunden, was ich dir einfach mal gerne vorspielen wollen würde. Und dazu hätte ich sehr gerne deine Einschätzung. Das ist eine Rede von Franz Josef Strauß. Der hat 1986 eine Rede gehalten und hat Folgendes zum damaligen Zeitpunkt über den Aufstieg der Grünen und der SPD und den Linken gesagt.
Wenn diese Bundesrepublik Deutschland einen fundamentalen Richtungswandel in Richtung Rot-Grün vollziehen würde, dann wäre unsere Arbeit der letzten 40 Jahre umsonst gewesen. Dann wäre das Schicksal der Lebenden wäre ungewiss und dass die Zukunft uns, die kommenden Generationen, ihr Leben würde auf dem Spiele stehen. Das ist es, was wir unseren Wählern sagen müssen. Und das geht weit über kleinliche Mäkeleien hinaus in der Steuerpolitik, in der Finanzpolitik, in der Umweltschutzpolitik und in welchen politischen Bereichen auch immer. Wir stehen doch vor der Entscheidung, bleiben wir auf dem Boden trockener, spröder, notfalls langweiliger, bürgerlicher Vernunft und ihrer Tugenden oder steigen wir in das bunt geschmückte Narrenschiff Utopia ein, in dem dann ein Grüner und zwei Rote die Rolle der Faschingskommandanten übernehmen würden.
Also das feiere ich natürlich.
Also, hab's mir gedacht. Wieso habe ich mir das nur gedacht?
Also Franz Josef Strauß ist natürlich einer, der für seine Reden und Ansprachen bekannt ist. Ne? Also Strauß oder Herbert Wehner oder Helmut Schmidt, wenn die sich also im Bundestag zum Beispiel ein Wortgefecht geliefert haben, das ist große Rhetorik, das kann man sich heute noch wirklich spannend angucken. Ich glaube, dass Franz Josef Strauß jemand ist, der wirklich verkannt wird. Der Dampfrhetoriker Franz Josef Strauß ist die eine Rolle, die er gespielt hat. Franz Josef Strauß ist aber von seiner Bildungsherkunft her jemand mit einer ganz tiefen und ganz hohen Bildung. Der Mann ist Altphilologe, hat Griechisch und Latein studiert, hat es wirklich auch gut beherrscht, hat sich mit der entsprechenden philosophischen Literatur auseinandergesetzt. Also Sokrates, Aristoteles, Platon, um mal drei große antike Griechen zu nennen, aber auch Cicero und so. Also der Mann war wirklich fest im Thema und kannte die Gesellschaft wie kaum ein anderer.
Ja, aber meine Frage ist jetzt, bevor du ihn jetzt noch weiter heiligst.
Nein, ich will damit sagen, dass er in der Lage gewesen ist, die Gesellschaft zu beobachten und das Beobachtete halt eben, dann entsprechend wortgewaltig, aber durchaus auch qualifiziert zu äußern.
Ja, aber ist dieses Narrenschiff Utopia, von dem er spricht, was er ja zukünftigen Generationen vorausgesagt hat, ist das heute eingetroffen aus deiner Sicht?
Also, wenn ich so eine Rede von Franz Josef Strauß, wie du sie eingespielt hast, höre, dann ist es für mich in erster Linie die Frage, was folgt danach? Also, wenn eine politische Gruppierung wie die von Franz Josef Strauß beschriebene, also das rot-grüne Narrenschiff, was er dann da dampfend ausdrückt, wenn die ihre Programmatik einsetzen, wenn die ins Geschehen gehen und das reinbringen, dann stellt Franz Josef Strauß ja mit dieser Ansprache die Frage, was folgt denn daraus? Was sind denn daraus dann die Konsequenzen in ein paar Jahren? Und das ist eine Frage, finde ich, die muss auch in der Tat gestellt werden.
Also nun hat er diese Rede 1986 gehalten, so das heißt, du und ich müssten doch mit Blick auf heute, 2024, dem Mann eine Antwort geben können.
Ja, das habe ich damals auch schon gekannt. Damals war ich 13. Ja. Also die Antwort wäre für oder ist für mich ja. Also ja. Der hat in Grundzügen klar recht. Hm. Das muss man ganz klar sagen. Also
welche Befürchtung hat er damals schon geglaubt, absehen zu können, die sich dann aus deiner Sicht auch realisiert hat?
Ich glaube, es hat sich realisiert, die Befürchtung, dass zu viel diskutiert wird, dass zu viel in Frage gestellt wird und man auf diese Art und Weise eine gewisse, sagen wir mal, Linie verlässt. 1986, Gorbatschow war gerade in Moskau an die Macht gekommen. Es zeichnete sich lose einen Entspannungskurs ab. Wehrpflicht war noch ein Thema. Also der Kalte Krieg war nicht vorbei. Kernkraft war ein Thema. Rüstung war ein Thema. Aber auch Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik und solche Dinge. Und es wurde schon sehr, sehr viel diskutiert. Vielleicht durchaus zu viel. Und es hat sich natürlich auch eine gewisse Kultur eingeschlichen, sag ich mal, in unsere Gesellschaft, halt vieles in Frage zu stellen. Und salopp gesagt oder kurz gefasst, so ein Satz wie der Weg ist das Ziel überzubetonen. Also den Weg überzubetonen und das Ziel vielleicht stärker aus den Augen zu verlieren. Letztlich ist es Franz Josef Strauß immer ein Anliegen gewesen, dass die Wirtschaft funktioniert, dass das Bildungssystem funktioniert, dass ja diese Bereiche vor allem dazu dienen, eine Gesellschaft voranzubringen und zu entwickeln. In der Auseinandersetzung mit dem damals noch bestehenden System des Warschauer Pakts, also eine ganz andere Ideologie. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wohin gehen wir? Und diese Frage muss im Grunde genommen für unsere Generation, für unsere Zeit auch gestellt werden. Was wollen wir denn eigentlich? Wo wollen wir hin? Was sind die Themen, die uns beschäftigen? Und da sage ich sehr klar, und da werde ich dann auch ein bisschen politisch, die Wirtschaft muss laufen. Das Bildungssystem muss funktionieren. Es sind durchaus vergleichbare Themen, die wir heute auch haben. Wir sind auch wieder in einer Situation der Auseinandersetzung geopolitischer Art. Dazu haben wir übrigens eine Podcast-Folge gemacht, die sich lohnt, auch durchaus anzuhören. Aber das sind Themen, in der die Gen Z und die Gen Alpha halt eben stehen werden. Und zwar zunehmend, mit jedem Tag mehr.
Gut, das ist jetzt die politische Ebene, das ist die gesellschaftspolitische Ebene. Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, den ich da genauso in diese Zeit einordnen wollen würde, sprich Ende der 80er, Anfang der 90er, wo ich auch glaube, mal vorsichtig formuliert, dass man da auch mal wieder ein bisschen ein Umdenken einläuten könnte. Und das ist der ganze Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Also ich habe das so beobachtet, dass so Anfang der 90er ging dieser ganze Coaching-Bereich los. Die Ich-Entfaltung, die Ich-Entwicklung, mein Ich-Bewusstsein ist in den Fokus gerückt. Das, finde ich, ist ein Teilaspekt, wo auf einmal dann jede Menge Coaches, Motivationscoaches, Business-Coaches, also der ganze Life-Coach-Bereich, bis heute ja ganz extreme Ausläufe hat. Und ich sage, dazu gehört für mich zum Beispiel auch der Bereich der positiven Pädagogik. Also alles ist immer positiv. Die Kinder müssen sich entfalten können, ihre eigene Entwicklung in den Vordergrund stellen können. Gefühle, es wurde unterteilt in die positiven Gefühle, die negativen Gefühle. Die negativen Gefühle darfst du nicht haben, musst du ausgleichen. Die positiven Gefühle sind gut. Also das heißt, da ist ja auch eine Facette in das gesellschaftliche Leben eingetaucht, wo es auf einmal um einen enormen, ich nenne das jetzt mal Egoismus ging, um ein Ich-Bewusstsein, wo auch eine Abkehr von den gesellschaftlichen Wir-Gefühlen, dem gesellschaftlichen Wir-Verantwortung stattgefunden hat. Und ein Ausläufer davon sehe ich schon in dem, was man heute Gen Z vorwirft. Aber letzten Endes die Ursache, meiner Auffassung nach, liegt in den 90er Jahren auch in diesem Riesenhype, den wir bis heute haben, weil diese Konzepte, die da entwickelt wurden, ist eigentlich so ein Flickenteppich aus verschiedenen philosophischen Strukturen und religiösen Strukturen, die da zusammengefercht wurden in ein Konzept, das dann hieß Coaching. Und da gab es hier so ein bisschen Sokrates, erkenne dich selbst. Es gab so ein bisschen Buddhismus, Mitgefühl. Dann gab es ein bisschen Stoizismus. Und das Problem damit ist, zum Beispiel bei dem Begriff wie Sokrates, erkenne dich selbst. Sokrates hat damit nicht gemeint, dass ich jetzt auf mich zurückgeworfen werde, dass ich jetzt mich innerlich erforschen soll, sondern erkenne dich selbst meint im Außen, im Universum, in den anderen. So, das heißt, du sollst deinen Platz in der Welt finden, du sollst dein Ich-Bewusstsein im Kontext eines Wirs finden. Was ist dein Anteil an dem Bilden einer Gemeinschaft? Und dieser Fokus auf ich, meine Bedürfnisse, wie ich mich definiere, wie ich mich wahrnehme, ist wirklich ein bisschen schwierig und kontraproduktiv.
Und da sind wir wieder bei dem Altphilologen Franz Josef Strauß, der im Grunde genommen mit dieser dampfenden Rede, die du eingespielt hast, darauf abzielt. Also was folgt daraus, wenn wir in einer, ich drücke es mit meinen Worten aus, die vielleicht auch kritikwürdig sind, aber ich sage es trotzdem, was folgt daraus, wenn wir in einer allgemein überpsychologisierten und überpädagogisierten Gesellschaft leben? Dann haben wir also mehr Probleme, als dass wir sie lösen, sag ich mal.
Ja, sehe ich ganz
das
genauso.
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen pauschal gesagt.
Nein, aber ich sehe es genauso. Aber ich weiß, was du meinst und ich sehe es genauso.
Aber nichtsdestotrotz sehe ich doch, was gerade bei uns stattfindet. Und ich bin selbst ausgebildeter systemischer Organisationsberater. Ich sehe das durchaus auch kritisch. Es gibt da vieles, was brauchbar ist. Aber systemische Beratung oder auch Supervision, andere Formen von Coaching und alles, was so in diesen Bereich, sage ich mal, gehört, das will durchaus helfen. Ich nehme aber durchaus auch wahr, dass die Erfolge unterm Strich ziemlich überschaubar sind.
Ja, und das muss, im Gegenteil.
Und das muss ja irgendwie seine Ursache haben. Mhm. Also irgendwie scheint da doch das Ganze nicht unbedingt so richtig zu verfangen, wenn ich zu stark auf das Individuum schaue und zu wenig auf das Eingebundensein der Person in eine Gesellschaft und auch an die Forderungen, die an eine solche Person gestellt ist.
Ja, und ich möchte es mal noch deutlicher sagen. Mit Gen Z, unsere Generation, wir sind die Generationen, die mit dieser Friedensdividende gelebt haben. So, das heißt, wir sind eigentlich eine Generation, denen alle Möglichkeiten offen stehen. Wir hatten nie Krieg, wir hatten keine materiellen Sorgen. Also alles, was vorhergehende Generationen hatten, hatten die letzten 3-4 Generationen nicht. Wir hatten diesen Bonus, also wir sind auch die erste Generation, die sich mit sowas wie Selbstentfaltung beschäftigen konnte, weil nicht Existenznöte uns geprügelt haben. Gleichwohl sind wir aber auch die Generationen oder entstehen jetzt die Generationen, wo mentale Gesundheiten, Depressionen, suizidale Gedanken, also wo ernsthafte psychische, mentale Erkrankungen an der Tagesordnung zu sein scheinen. Und das ist ja auch das, was unter dem Begriff für Gen Z Einzug gehalten hat in die Gesellschaft. Eine Generation mit schönen Bildern, aber traurig. Und das ist ja auch der Widerspruch, der sich in dieser Generation widerspiegelt. Dieser enorme Zuwachs an Depressionen, an Nichtbelastbarkeit, also auch an Überforderungen, das ist für mich einfach auch die Schattenseite dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsstrategie und auch dieses überbordenden Psychologisieren und Pädagogisieren unserer Gesellschaft.
Ja, also ich würde dringend empfehlen, dass junge Menschen auch in Herausforderungen gesteckt werden, gesetzt werden, wenn man so will. Auch durchaus mit einem gewissen Druck. Ich mache den nächsten Werbeclip. Wir haben auch einen Podcast zum Thema Wehrpflicht gemacht. Ja. Aber ich finde so etwas zum Beispiel enorm wichtig. Also wenn wir zum Beispiel die Wehrpflicht nicht haben, dann kommen Schülerinnen und Schüler zum Beispiel vom Gymnasium, gehen in eine Ausbildung, duales Studium oder Studium und gehen dann in den Beruf. So. Oder von einer Oberschule, der Oberschulabschluss ist gemacht, man geht in eine Ausbildung und dann in den Beruf. Ich glaube, es tut gut zum Beispiel, noch einmal in die Herausforderung gestellt zu sein, rausgerissen zu sein und dann zum Beispiel eine Dienstpflicht erfüllen zu müssen, um dann auch nochmal den Horizont zu weitern. Also das ist nochmal eine Form von Herausforderung, die nicht damit zu tun hat, psychologisch, pädagogisch oder von Eltern in Watte gepackt zu werden, wenn ich das mal so sagen darf, obwohl es eigentlich Watte mit scharfen Ecken und Kanten ist.
Richtig.
Sondern dann auch nochmal zu erfahren und zu lernen, was ist Kollegialität, was ist Kameradschaft und solche Sachen und darin auch die Werte zu entdecken, die da drin stecken. Also diese ganzen Nebeneffekte, die zum Beispiel damit verbunden sind, sind enorm wichtig. Ich habe viel zu tun mit Jugendarbeit, ein ganz anderes Feld zum Beispiel. Ich nehme wahr, dass Kinder und Jugendliche, die zum Beispiel Ferienfreizeiten mitmachen, eine Woche, 10 Tage, 14 Tage Zeltlager und so im Sommer, in den Sommerferien, ganz anders miteinander umgehen, ein ganz anderes Sozialverhalten haben, rücksichtsvoller sind. Ja, ich sag auch kameradschaftlicher sind. Mhm. Das ist nochmal etwas anderes als Freundschaft zum Beispiel. Also das sind Herausforderungen, die ich enorm wichtig finde für junge Menschen, die enorm zur Bildung beitragen, auch wenn es mit Wissen nicht unbedingt viel zu tun hat, aber zur Charakterbildung und zum Aufbau der Persönlichkeit. Und wir müssen Persönlichkeiten aufbauen, nicht durch theoretische Konzepte, sondern durch praktische Erfahrungen. Das, finde ich, ist ein enormer Wert.
Ja, und der Umgang mit Niederlagen, mit Konflikten, mit Scheitern, das sind keine negativen Gefühle, die man nicht haben darf oder haben sollte, sondern für mich sind das Gefühle sind Gefühle und die sind beide positiv wie negativ in einem vorhanden. Und es geht doch darum, wie gehe ich damit um, ohne dass ich gleich meinem Gegenüber einen auf die Rübe zimmer. man kann nicht alles ausdiskutieren, sondern du musst auch einen Umgang haben mit den Formen von Gefühlen, die Schwierigkeiten bereiten im sozialen Miteinander. Ja, aber du musst doch auch den Kindern beibringen, wie sie auch Niederlagen aushalten, wie sie auch Frust aushalten, wie sie auch Herausforderungen aushalten, wie sie Druck aushalten.
Oder wie das Essen nicht schmeckt.
Ja.
Oder ich komme noch mal zur Wehrpflicht, sag ich mal, wenn ich antreten muss, wenn ich schlicht und einfach leisten muss. Ich habe keinen Bock, über die Hindernisbahn zu gehen, aber ich muss da jetzt drüber. Oder was auch immer es dann da gibt, ja. Das schadet nicht, sondern das nutzt, weil es dem Sortieren hilft und auch dem Positionieren, wer bin ich und wo stehe ich.
Ja, und es ist auch ein Trugschluss, dass es in dem Leben immer um dich geht, um deine Bedürfnisse, um dein eigenes Wohlergehen. Im Leben gibt es nicht nur Glück. Also dieses Streben dieser Persönlichkeitsentwicklung, wenn du dich entfalten kannst und vollkommen du selbst sein kannst, dann ist das ein Garant für ein glückliches Leben. Das ist eine Illusion. Das ist eine absolute Illusion. Und ich sag mal, vielleicht können wir als Christen das eher beurteilen, weil wir tragen ein Kreuz um den Hals und nicht ein vierblättriges Kleeblatt. Also vielleicht können wir das eher dann nochmal verstehen, dass Leid zum Leben dazugehört und dass Leid auch eine Form von Reibung ist, die zu Wachstum führt. Wenn du über gewisse Situationen hinweggekommen bist, wenn du gewisse Themen durchgestanden hast, wenn du dich durchs Abitur gekämpft hast, wenn du dich durch andere private, persönliche Herausforderungen durchgearbeitet hast, dann ist das ein Erfolg.
Ganz genau so ist das.
Und das prägt deine Persönlichkeit und das gibt dir das gesamte Werkzeug an die Hand, um ein erfolgreiches Leben führen zu können.
Ich habe ein bisschen Probleme mit diesem Wort Glück.
Mhm.
Also, was ist Glück, kann man ja fragen. Das ist für mich zum Beispiel ein Lottogewinn. Also, mir geht es viel mehr um so ein Stichwort wie Zufriedenheit. Also, in sich zu spüren, ja, ich bin zufrieden. So. Das hat nicht unbedingt automatisch etwas mit Spaß zu tun oder und solche Sachen. Das hat was Glückhaftes.
Mhm.
Zufriedenheit ist, glaube ich, etwas Tiefergehendes. Etwas, was die Seele stärker anspricht, berührt, betrifft vielleicht auch. So, das ist ruhiger. Ich finde sogar, ehrlich gesagt, wohliger.
Mhm.
Auch in den schwierigen Situationen, zum Beispiel in einer Trauersituation oder so, wenn ein Angehöriger verstirbt. Man kann trotzdem eine gewisse Zufriedenheit spüren, die mit Glück so überhaupt nichts zu tun hat. Glück ist flüchtig.
Mm.
Das ist wie eine Wunderkerze. Na, die brennt schnell ab, hat ihren Moment gefunkelt und dann ist Schluss. Während Zufriedenheit längerfristig ist, tiefer geht. Ich finde, das ist ziemlich wichtig. Da müssen wir gucken oder die Frage stellen, wie kommt es zu Zufriedenheit? Und da sage ich, indem ich mich mit mir und den Menschen um mich herum, den Umständen um mich herum auseinandersetze und meinen Weg finde. Da gehört eine Menge Offenheit dazu, aber auch eben sich selbst kennen und einschätzen zu können. Das möchte ich eigentlich auch im Grunde genommen, ja, einer Gen Z, einer Gen Alpha ans Herz legen. Also zu gucken, wer ist um mich herum, wie gehe ich mit denen um?
Ja, das eine ist ja, sich selbst zu erfahren, einmal in sich selbst, aber auch im Verhältnis mit außen. Natürlich, wir leben in einer Gemeinschaft. Also dieser ganze Fokus auf mich, auf ich, ist kontraproduktiv für ein gesellschaftliches Leben. Das, weil es nur die eine Seite der Medaille bedient. Weil jede Form von Ich stößt wieder auf eine andere Form des Ichs und die sollen jetzt gemeinsam ein Wir bilden.
Genau, also es geht darum zu unterscheiden, was ist ein gesunder Egoismus, den ich brauche. Und was ist da halt eben der ungesunde Egoismus, der uns insgesamt Schaden zufügt, der verletzend ist, der wehtut und der Menschen auch dazu bringt, sich von dieser Person mit dem ungesunden Egoismus abzuwenden. Das ist nicht gut.
Ja, und ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt, wir müssen wirklich auch, da möchte ich jetzt an unsere Generation appellieren und auch an die Nachfolgenden, die Eltern von Gen Z sind, diese Kinder müssen sich auch mit uns reiben können. Also ich bin jetzt eine Frau, Ü50, ich bin eine gestandene Persönlichkeit. Es gibt nichts, was ein 15-Jähriger sagen oder tun könnte, das mich so aus dem Puschen zimmert, dass ich nicht mehr mit klarkäme. Diese Jugendlichen müssen auch mit unserer Generation Konflikte austragen können, Diskussionen austragen können. Wir müssen da in eine Stabilität kommen, um auch eine Perspektive bieten zu können, um auch sagen zu können, Leute, Überlegt mal, das wäre ein Weg und den Weg kann man gehen. Und das ist nicht möglich, wenn wir uns auf eine Ebene stellen, weil wir ja so cool und so jugendlich und so frisch sind.
Genau, und das sind wir ja nicht.
Nein.
Also ich bin auch Ü50.
Nein.
Und ich bin nicht mehr der Anfang 30-Jährige, der Jugendarbeit beruflich zum Beispiel macht. Mhm. Das ist so einfach nicht. Und
trotzdem glaube ich ja, wir können doch unsere Lebenserfahrung auch weitergeben. Das muss doch einen Mehrwert haben. Also die Erfahrung habe ich gemacht, als ich als Lehrerin an der Schule gearbeitet habe. Ja, die kleben dir an den Lippen. Ich habe auch das Gefühl, da ist eine Sehnsucht von jüngeren Menschen, auch von deiner Erfahrung profitieren zu wollen. Das ist doch ein ganz natürlicher Komplex und ganz natürlicher Reflex auch, zu sagen, erzähl doch mal, wie war es denn? Und was hast du für Erfahrungen gemacht? Was kann ich davon vielleicht mir ersparen, wenn du mir von deiner Erfahrung berichtest? Also das ist ja, das hat doch eine enorme Qualität auch, dass es übergeordnete Generationen gibt. Ich profitiere auch noch von meiner Mutter, meinen Großeltern. Ich habe immer darauf zurückgeschaut, was haben die mir noch mitzugeben an Erfahrungen, die ich für mein Leben nutzbar machen kann.
Also das finde ich interessant, dass du das sagst, denn ich nehme etwas ganz Ähnliches wahr. Ich habe vorhin auch irgendwo gesagt, wir kommen zurück in wieder etwas konservativeres Denken, in etwas konservativere auch Umgangsformen. Und was du sagst, dass also wir auch als ältere Generation schon angefragt werden, das erlebe ich auch. Also wenn ich mit Jugendlichen unterwegs bin oder zusammen bin und wir kommen so ins Gespräch über das Leben, dann fragen die mich zum Beispiel, Jan, was gibst du mir, was gibst du uns mit? Was gibst du uns mit? Worauf sollen wir im Leben achten? Und ich sage denen, wichtig sind die Stichworte Bildung, Benehmen und ich sage auch, finde deinen Glauben. Also Bildung ist mehr als einfach lediglich Wissen in sich hineinstopfen, sondern das ist Wissen, aber auch halt eben Umgang mit Situationen. Auch das Wissen, die Erkenntnis im Grunde genommen, ich bin ein junger Mensch, mir stehen noch Jahre und Jahrzehnte bevor, also Lebenserfahrung wird dazukommen. In meinem jugendlichen Überschwang werde ich jetzt nicht alles regeln und lösen können. Und ich habe auch nicht die richtigen Lösungen. Dazu gehört auch, zu diesem Stichwort Bildung, eine gewisse Demut um das Nichtwissen oder Nichterkenntnis haben, aber dem halt eben nachjagen wollen. Das ist für mich Bildung, also den Aufbau der Persönlichkeit auf diese Art und Weise. Dann gehört für mich dazu das Stichwort Benehmen, also wie verhalte ich mich anderen gegenüber. Jemand, der sich gut benimmt, der sich gut verhält, den kann ich auch ernst nehmen. Wir hatten das vorhin bei sich anbiedernden Personen bei TikTok, um irgendwie Jugendliche zu erreichen. Ja, ganz salopp gesagt, die kann ich ja nicht ernst nehmen. So, also, und das Gleiche muss ich Jugendlichen im Grunde genommen auch sagen. Gib etwas Ernstzunehmendes von dir, dann nehme ich dich auch ernst, weil es deinem Benehmen und auch deiner Bildung entspricht.
Aber es muss auch seinem Alter entsprechen.
Natürlich. Das ist entsprechend dann im Benehmen einzuordnen. Dann höre ich dir auch zu. Dann nehme ich dich auch ernst als Jugendlicher und dann bereicherst du mich sogar mit dem, was du an deinen Positionen von dir gibst. Das kann hochinteressant sein. Und dann halt eben nochmal, sage ich Jugendlichen ausdrücklich, auch jungen Erwachsenen, finde deinen Glauben. Das sage ich übrigens auch Erwachsenen, weil ich schon der Überzeugung bin, dass ohne Glauben ich mich nicht aufbauen kann. Es fehlt etwas. Wir können keine Gesellschaft ohne Religiosität, ohne Religion aufbauen. Es gibt keine Kultur, die es geschafft hat, ohne einen religiösen Part erfolgreich zu bestehen, sag ich mal. Es braucht dieses. Also setz dich mit dieser Glaubenskultur auch auseinander, wie wichtig so etwas ist. Das sind die drei Stichworte, die ich zum Beispiel Jugendlichen mitgebe. Und sie hören zu.
Ja, natürlich. Und ich gehe noch darauf ein, auf die Werte. Für mich sind es christliche Werte. Aber ich glaube, wir erleben auch da ein Revival von Werten. Also Jugendliche möchten wieder Werte haben, an denen sie sich orientieren können, auf denen sie aufbauen können, Werte für sich selbst. Sprich, was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Also das heißt so grundsätzliche Werte des Zusammenlebens. Wie können wir im Frieden miteinander sein? Wie kann ich Frieden in mir entdecken, in dem anderen entdecken? Wie kann ich Liebe und Leidenschaft für meinen Beruf, für das, was ich tue, was ich machen möchte, entwickeln und entfalten? Und vor allen Dingen merke ich, Stabilität. Also wenn ich so die Jugendlichen wahrnehme, merke ich, dass da eine enorme Sehnsucht nach Stabilität ist und auch ein Stück weit nach Sicherheit, nach emotionaler Sicherheit, nach emotionaler Stabilität und nach Ordnung, nach geordneten, strukturierten Verhältnissen. Die möchten ein Stück auch von Sicherheit haben. Was passiert morgen? Wo kann mein Weg hingehen? Und ich finde, da hat unsere Generation sehr wohl noch einen Auftrag.
Alles das, was du gerade gesagt hast, also stimmt, und das sehe ich ganz genauso. Also junge Menschen, ich nehme das zunehmend wahr, wollen und brauchen Orientierung und Seriosität. Also Werte, Ordnung, Stabilität. Das gehört alles im Grunde genommen in die gleiche Richtung und halt eben nicht das große Durcheinander. Jeder kann machen, was er will, in seiner Gefühlslage sich einbringen und so weiter und so weiter. Sondern es geht darum, wieder verstärkt, sagen wir mal, den roten Faden im Leben zu finden. Und dann halt eben auch, das ist dann auch unsere Aufgabe, aber auch die von anderen, so eine Art Treppengeländer bereitzustellen, an dem man sich festhalten kann, um sicher eine Treppe hoch oder runter gehen zu können. Also etwas erreichen zu können, wenn man so will. So, ich glaube, das ist etwas, was junge Menschen zunehmend wollen und brauchen.
Je länger ich dir zuhöre, habe ich das Gefühl, wir kommen wieder zu Franz Josef Strauß zurück. Zu der spröden, trockenen, gutbürgerlichen Stabilität.
Na, das muss ja nicht gleichzeitig langweilig sein. Also die 80er Jahre waren auch schon noch, auch wenn die 68er Generation kräftig schon gewirkt hat, in weiten Teilen wirklich auch bieder und...
Wie gesagt, ich habe Joschka Fischer gefeiert.
Und kaum auszuhalten. Also, und da brauchte es auch natürlich eine gewisse Veränderung. Das ist doch vollkommen klar. Aber wenn wir auf den Kern dessen schauen, was zum Beispiel da dieser konservative Knochen Franz Josef Strauß gesagt hat, dann hat das einen richtigen Kern. Und das ist im Grunde genommen das Ergebnis dessen, was er selbst ja wahrgenommen hat. Und so ganz Unrecht hat er halt nicht gehabt. So, und die Frage ist doch für uns im Grunde genommen, wo ist der brauchbare und gute Mittelweg?
Wie immer. Die goldene Mitte ist es das, was es letzten Endes macht, weil wir werden keine Gesellschaft bilden können, die auf Basis der eigenen persönlichen Bedürfnisse fußt. Ich glaube nicht, dass das funktioniert.
Dem schließe ich mich klar an. Das funktioniert nicht, das geht nicht.
Nein, das werden wir nicht über Gesetze, nicht über Regelungen. Also wir werden nie eine Gesellschaft haben, auch weltweit nicht eine Welt haben, wo das möglich ist, dass alle vollkommen zufrieden und im Glück und immer nur in der Harmonie. Es kann nicht immer nur jeden Tag Sonnenschein sein. Das ist einfach so.
Nein, das werden wir auch mit gesetzlichen Regelungen nicht hinbekommen können. Also mehr Gesetze schaffen nicht mehr Glück und nicht mehr Gerechtigkeit, sondern eher mehr Konfusion.
Gleichzeitig muss aber unsere Generation und die Eltern von Gen Z auch in die Aktion gehen, auch in den Konflikt gehen und in die Führung, in die Anleitung.
Ich glaube, die Elterngeneration muss zumuten und zutrauen. Zumuten und zutrauen, das schafft erst einmal auch einen Freiraum für junge Menschen, sich entfalten zu können. Traut denen etwas zu, mutet denen etwas zu. Und wenn das Mittagessen in einer Kindertagesstätte halt nicht schmeckt, dann schmeckt es für dieses Mittagessen halt eben einmal nicht. Hm. Das Kind wird seine Erfahrung damit machen. Und dieser Gedanke ist im Grunde genommen auf andere Bereiche halt eben übertragbar.
Gut, ihr Lieben, das war's jetzt erstmal für heute wieder, unser Statement zu Gen Z. Hinterlasst doch mal bitte euer Kommentar, wie ihr das seht. Wir freuen uns. Jan, ich danke dir für das Gespräch. Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Freue mich auf die nächsten Podcast-Folgen. Und bitte hinterlasst ein Abo, damit unser kleiner, aber feiner Kanal wachsen kann. In dem Sinne, danke dir.
Ich danke auch.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.